Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die große, weite Welt. Heute ist schon wieder der 26. Mai 2021. Neben mir sitzt Andreas Popp, Zähne geputzt, Haare gekämmt, frisch geduscht, du duftest und es kann losgehen in einen neuen Tag.
Kurz gepflegt wie immer. Und wir sehen hier gerade aus unserem wunderbares Panoramafenster auf unseren See. Und wir haben einen blauen Himmel, der so langsam durch die graue Wolkendecke durchscheint. Und wir erwarten heute wiederum einen schönen Tag. Aber es dauert heute zwei Stunden länger. Der See wirkt momentan wirklich silber und macht seinem Namen alle Ehre. Er changiert allerdings in einem leichten Grau mit ganz kurzen weißen Elementen.
Und ich wage es nicht im Geringsten, dir zu widersprechen. Wo du recht hast, hast du recht. Themen heute schwerpunktmäßig Impfthema, Deutschland, Widerstände, WHO. Wir leuchten heute mal auch in die internationale Corona-Pandemie-Situation hinein. Und wir können von vornherein schon mal sagen, mehr und mehr sind die Zeichen auf Licht gestellt. Also überall ist festzustellen, dass die starren Regeln, die Vorschriften, die Mandatories, dass die nicht greifen und dass der Widerstand auf der ganzen Welt wächst. Und das macht offenbar auch in Berlin der Bundeskanzlerin zu schaffen, wie auch deinem Lieblingsgesundheitsminister Jens Spahn.
Ja, also er sieht nicht so wirklich fröhlich aus im Moment, weil das Problem ist tatsächlich, es kommt einem so vor, als wären sie langsam gehetzt. Denn dieses ganze Regime, was sich dort abgezeichnet hat und per Ermächtigung an die Macht gehievt hat oder zumindest als Machtrepräsentanten, wir wissen ja, dass die Machtstrukturen weit komplexer sind, als nur in der parlamentarischen Demokratie zu finden. Aber so langsam fliegt das Ganze auf. Die ganzen Maßnahmen haben nichts gebracht. Die Wirtschaft wurde wirklich nachhaltig stark zerstört, zumindest stark beschädigt. Das sind natürlich Größenordnungen, wovor man jetzt Angst hat, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Und aus diesem Grunde fährt man einfach blind und eiskalt und ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch menschenverachtend mit den falschen Maßnahmen vor, die nachweislich versagt haben. Ich bin da sehr deutlich.
Die herben Begriffe entspringen deiner persönlichen Meinung. Hast du hiermit geäußert? Ich grenze sie dennoch als deine eigene Meinungsäußerung ab.
Ich mache nichts anderes, als meine Meinung zu äußern, denn du bist ja hier die Journalistin und ich gebe quasi nur meinen kurzen Senf dazu.
Genau, sprach Andreas Senf. Also, wir kommen zu einem Beitrag über Projekt Veritas. Projekt Veritas ist eine konservative Gruppe aus den USA, die aufdecken. Die haben Whistleblower. Jeder, der bei den Medien arbeitet, der bei den sozialen Netzwerken in verantwortungsvoller oder auch nicht so, sondern nur ausführender Position sitzt, weiß oder viele wissen, wenn ich nicht mehr weiter kann, wenn ich alles mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, dann wende ich mich an das Project Veritas. Und die Jungs haben ja schon einiges veröffentlicht, also geheime Aufnahmen des CNN-Chefs, der da geäußert hatte, dass eigentlich CNN, ich sag's mal nur sinngemäß und von ganz weit her geholt, gewisse Ziele fasst, wie zum Beispiel Donald Trump nicht hochkommen zu lassen, sondern immer Sand ins Getriebe zu streuen, ob es eben stimmt oder nicht. All das ist von denen schon veröffentlicht worden. Und nun haben sie sich Facebook vorgeknöpft und haben Anfang der Woche eine Recherche veröffentlicht, nämlich dass Facebook hinter den Kulissen Impfkritiker unterdrückt und die Reichweite von Kommentaren, die zum Beispiel Bedenken über Covid-19-Impfungen äußern oder keine guten Erfahrungen teilen, zu beschränken. Das heißt, Veritas hat auch ein Video-Interview mit zwei anonymen Insidern in diesem Zusammenhang veröffentlicht, die also als Facebook-Mitarbeiter identifiziert wurden, die natürlich ihren Klarnamen dort vorgelegt haben, also auch überprüft wurden, aber ihn nicht in der Öffentlichkeit sehen möchten, aus verständlichen Gründen. Und die haben Dokumente vorgelegt, in denen die Bemühungen dieser Tech-Plattform Facebook beschrieben werden, die, so wie es heißt, Interpretationsmöglichkeiten der Nutzer gegenüber den Themen Impfverweigerung beispielsweise drastisch zu reduzieren. Und diese durchgesickerten Dokumente deuten darauf hin, dass Facebook eine Art Impfverweigerungskommentar-Abstufungssystem eingerichtet haben soll, meldet RT Deutsch. Wörtlich heißt es laut einem der Insider, Facebook verwendet Klassifikatoren in ihren Algorithmen, um bestimmte Inhalte als impfzögerlich zu bezeichnen, und ohne das Wissen des Benutzers weisen sie diesen Kommentaren eine Punktzahl zu. Das nennt sich VH-Score, Vaccine Hesitancy Score genannt, also eine Art Impfstoffzögerlichkeitsergebnis, und basierend auf diesem Ergebnis wird der Kommentar zurückgestuft oder man lässt ihn eben in Ruhe. Und der Project Veritas Gründer James O'Keefe erzählte seinen Anhängern in diesem Zusammenhang, dass er keinen möglichen Verteidigungsweg für Facebook gegen diese Anschuldigungen sieht. Wörtlich sagt er, ich frage mich wirklich, wie Mark Zuckerberg in der Lage sein wird, das hier zu verteidigen. Seine eigenen Mitarbeiter kommen zu uns, weil sie das Fehlverhalten, das sie an ihrem Arbeitsplatz erleben, nicht mehr ertragen können.
Tja, das heißt, das ganze Spiel setzt sich konsequent fort. Totalitär nennt man das, und man nennt das auch schlicht und ergreifend Zensur. Fabuliert aber weiterhin von einer sogenannten freien Meinungsäußerung und einer freien Gesellschaft. Wir haben das Ganze ja auch bei YouTube gesehen, als du beispielsweise das Interview mit Herrn Professor Hockerts geführt hast und er ganz deutlich sagte, als Experte mit den entsprechenden Expertisen, die nun wirklich mehr als nachweisbar sind, dass es sich um eine genetische Behandlung handelt, um eine Gentherapie und nicht einfach nur um eine Impfung. Und das passte nun einigen Leuten, die das anders sehen, was übrigens rechtlich völlig in Ordnung ist, dass andere es anders sehen, aber dass man dann die eine Meinung rausnimmt und die andere hofiert und das Ganze politisch gewollt im Rahmen der Lobbyvorgaben, dann wird es immer eindeutiger.
Ja, und zu Facebook zu diesem Skandal hat sich einer der Sprecher geäußert. Also die Vorwürfe wurden nicht dementiert, sondern mit der Aussage beantwortet, dass diese Richtlinie bekannt gegeben wurde. Und es hieß wörtlich, wir haben diese Richtlinie proaktiv auf unserem Firmenblog angekündigt und auch unsere Hilfecenter mit dieser Information aktualisiert. Also mit anderen Worten, stimmt. Und die zweite Stufe von Facebooks Klassifizierungssystem, die wird auch als Stufe 2 beschrieben, als indirekte Entmutigung, die umfasst diejenigen Nutzer, die Impfstoffalternativen, wie zum Beispiel die natürliche Herdenimmunität fördern oder potenziell oder tatsächlich wahre Ereignisse oder Fakten teilen, wie zum Beispiel kritische Studien oder Beschreibungen ihrer eigenen schmerzhaften Nebenwirkungen. Der Insider sagte, im Grunde genommen wird ihr Kommentar unterdrückt werden. Wie groß das Ausmaß dieser Unterdrückung ist, ist schwer zu sagen. Wir müssen es von Fall zu Fall betrachten. Sie nennen es eine Positionsänderung.
Tja, man hat eben halt Angst davor, dass die Menschen Zusammenhänge erkennen, und man hält die Leute offenbar auch für dumm. Nämlich, dass sie nicht gut von schlecht und richtig von falsch unterscheiden können. Und das sehen wir hier ganz deutlich, was sie hier vorhaben. Sie wenden selbst die Massenmanipulation an der Propaganda, hassen es aber, wenn es andere dann auch machen. Wobei das die logische Schlussfolgerung ist, weil das Pendel natürlich mit denselben Methoden wieder zurückpendelt. Und das mögen sie halt natürlich nicht. Es liegt, wenn man ein bisschen klar guckt, komplett transparent vor uns.
Ja, der zweite Insider von Facebook, der zu Project Veritas gegangen ist und der als Datencenter-Ingenieur identifiziert wurde, verglich die Unterdrückung offener Impfstoffkommentare durch das Unternehmen mit einer Beziehung mit jemandem, der kontrollierend und beleidigend ist. Und er erklärte, Es ist die Plattform, die sie aufbauen wollen. Es ist die Gemeinschaft, die sie aufbauen wollen. Sie wollen eine Gemeinschaft aufbauen, in der sich jeder unterordnet und nicht eine, in der Menschen einen offenen Diskurs und Dialog über die persönlichsten und privatesten und intimsten Entscheidungen führen können, mit denen jeder in seinem Leben konfrontiert werden könnte, nämlich in Bezug auf den eigenen Körper, auf die eigene Gesundheit. Und Facebook hat im März eine Kampagne angekündigt, um im Rahmen einer Partnerschaft, zum Beispiel mit dem Kinderkrankenhaus in Boston, Menschen über seine Apps mit Impfungen in Verbindung zu bringen, sowie zu versuchen, Impfstofffehlinformationen zu reduzieren. Und da hieß es bei Facebook im März: Aufbauend auf unserem Ziel, maßgebliche Informationen über Covid-19-Impfstoffe zu fördern, haben wir mehrere temporäre Maßnahmen implementiert, um die Verbreitung von potenziell schädlichen Covid-19- und Impfstoffinformationen während der Pandemie weiter einzuschränken. Also, sie geben es offen zu. Und ja, also von meiner Seite, das ist jetzt mein persönlicher Kommentar, es gibt noch keine Vorschrift, dass man unbedingt ein Konto bei Facebook haben muss.
Ja, also wir sehen hier eindeutig, die NGOs, die Big Tech-Konzerne und die darunter machthierarchisch angeordneten Staatsregierungen leiden unter einem kollektiven Borderline-Syndrom, nämlich die permanente Kontrolle über alles zu haben, über die Menschen zu haben. Und das ist die Menschenverachtung, die ich da rein interpretiere. Ich nutze diesen Begriff ganz bewusst, weil es einfach nicht geht, dass man Menschen als geistige Wesen mit eigenem Bewusstsein und mit eigenen Entscheidungsfähigkeiten dermaßen verachtet und misshandelt dabei. Denn nichts anderes ist das. Der Borderliner ist einer, der die totale Kontrolle haben will, krankhaft motiviert. Und das kann man hier schon tatsächlich als Vokabel mit reinbringen in die Regierung und die Machtstrukturen, die da drüber liegen.
Sprach der Chefpsychologe Andreas Popp.
So ist es.
Ja, und währenddessen, weil wir gerade bei Kontrolle sind, sind wir auch schon bei Bundeskanzlerin Merkel, was natürlich in dieser Reihenfolge hier reiner Zufall ist. In Genf tagt sie ja mit anderen bei der Weltgesundheitsorganisation, um eine faire Verteilung von Impfstoffen sowie ein internationales Pandemieabkommen abzuschließen. Ja, und diese WHO-Jahrestagung, die vorgestern begonnen hat und bis zum 1. Juni dauern wird, die ist ja zustande gekommen der Vorschlag dafür, vor etwa 2 Monaten, nämlich am 30. März. Und da hatte ich diese Meldung abgespeichert und hatte mir noch, ich habe vorgestern schon mal darüber gesprochen, hatte mir auch die Länder mit abgespeichert, die diese Aufforderung unterschrieben haben, nämlich einen internationalen Vertrag zur Pandemievorsorge zu erstellen. 25 Regierungschefs waren es, mehr haben da nicht unterschrieben. Wenn wir sehen, wir haben 200 Länder ungefähr weltweit und 194 sind, glaube ich, bei der WHO eingeschrieben. Also es ist ein verschwindender Anteil, die sich der Sache angeschlossen haben. Und wenn man jetzt die Relevanz der Staaten sieht, ich möchte es doch noch mal vielleicht kurz erwähnen, welche Länder es sind. Es sind viele in Europa, paar aus Afrika und ansonsten so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber was interessant ist, dass diese Meldung, die Auflistung dieser Länder in aktuellen Meldungen nicht mehr zu finden ist. Also ich habe mich gestern wirklich dahinter gesetzt. Na klar, kann man durch Zufall jetzt irgendwo etwas finden. Aber es scheint ja vielleicht auch ein Zeichen der völligen Verzweiflung zu sein, dass man das nicht mehr offenbart, wer nur hinter diesem Vorgang oder Vorgehen steht. Also, ich kann schon mal voraussagen, USA sind es nicht, die sind da nicht bei, Kanada auch nicht, Australien auch nicht, China auch nicht, Japan auch nicht, Russland auch nicht. Dafür wurde es unterzeichnet von Fidschi, Thailand, von Portugal, Italien, Rumänien, dann von Großbritannien, von Ruanda und Kenia, Frankreich, dann Deutschland, hier als Regierungschef wurde auch aufgeführt, Andreas. Das verstehe ich übrigens nicht so ganz. Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, ist der denn auch ein Regierungschef?
Nein, aber es waren wahrscheinlich zu wenig und da mussten sie natürlich noch ein paar dazu holen. Das sind denn die Statisten im Hintergrund, die dann genannt werden, dass es ein bisschen mehr klingt. Also das wäre dann ein neuer Staat. Wir hätten dann 201 Staaten. Es sind ja wirklich 200, wobei man Kosovo und Krim, das sind ja so diese fraglichen Dinge, die eben diskutiert werden. Deshalb gibt es nicht so ganz klar eine Aussage, wie viel das sind, aber das gehört natürlich überhaupt nicht dazu.
So, und weiter sind noch dabei Griechenland, Korea, Chile, Costa Rica, Albanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, die Niederlande, Tunesien, Senegal und Spanien sowie Norwegen, Serbien, Indonesien, Ukraine und natürlich der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, der heißt Ghebreyesus. Genau. So, und die hocken da also jetzt zusammen, virtuell und physisch, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich nehme mal an, immer wieder virtuell. Und ganz vorneweg Angela Merkel, die ja für Deutschland 900 Millionen Euro in die WHO dieses Jahr und letztes Jahr eingezahlt hat und gesagt hat, also das ist jetzt das Wichtigste, dass wir diese Kräfte stärken. Damit ist Deutschland WHO-Champion. Weltweit spendet Deutschland die höchste Summe dorthin. Ganz dicht gefolgt von Bill und Melinda Gates bzw. deren Stiftung. Beide sollte man im Moment nicht in einem Atemzug nennen. Frau Merkel sagte also jetzt anlässlich dieser Konferenz, diese Pandemie ist noch nicht bewältigt und sie wird auch nicht die letzte sein. Auf die nächste sollten wir gut vorbereitet sein. Die Welt muss deshalb in die Lage versetzt werden, auf pandemische Bedrohungen möglichst rasch reagieren zu können. Und sie griff dabei Vorschläge von WHO-Arbeitsgruppen auf und unterstützte unter anderem die Einrichtung eines globalen Gesundheitsrates, der die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften in den Mitgliedstaaten überprüfen könnte. Ist ja auch wieder so ein bisschen Borderline-mäßig, ne?
Ja, das ist so. Das Spannende ist, dass hier natürlich ein Club von Staaten hier zusammenkommt, inklusive Statisten wie EU-Ratspräsidenten, die da mit reingewurstelt werden. Warum, weiß keiner. Die rohstoffreichsten Länder sind nicht dabei, die größten Volkswirtschaften der Welt sind nicht dabei. Also China, Russland und Vereinigten Staaten von Amerika alleine. Wenn wir mit China natürlich auch die RCEP, Indonesien, Singapur und so weiter und so fort mit reinnehmen, da handelt es sich hier um einen ganz kleinen prozentualen Bereich. Und das zeigt natürlich auch die Dramatik, in der sich das System gerade befindet. Das heißt, sie kriegen keine Leute mehr zusammen. Und ich glaube einfach, viele Leute werden einfach sagen, nein, wir spielen da einfach nicht mehr mit. Wir sehen hier diesen absteigenden Ast, auf dem sich hier Frau Merkel gerade hangelt, von einer Seite zur anderen. Mit einer relativ maroden Liane schwingt sie sich da von einem zum anderen. Das wird langsam ein wenig eng und das sind gute Entwicklungen letztendlich.
Schöne Bilder, die du heute hier entstehen lässt. Frau Merkel an einer maroden Liane. So, das muss ich erstmal wieder aus dem Kopf bekommen. Ja, also sie sagt auf jeden Fall, die Frau Merkel, die als deutsche Bundeskanzlerin Deutschland dort vertritt, die WHO sollte deshalb weiter eine Führungsrolle bei der globalen Gesundheitsvorsorge übernehmen. Übrigens, sie lässt dabei völlig außer Acht, dass zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Trump der WHO eine Kollaboration mit China in Sachen Mikrobe vorgeworfen hat und er eben auch sagt, die haben vertuscht, die haben das nicht richtig bekannt gegeben, woher das Virus kommt. Er war von Anfang an der Ansicht, dass es nämlich aus Wuhan, aus einem Labor entstanden und entschlüpft sein könnte, vorsätzlich oder nicht, das ist immer noch die Frage. Dieser Meinung schließen sich inzwischen übrigens viele an, unter anderem Trumps entschiedener Gegner, Anthony Fauci, als Gesundheitschef in den USA. Also auch das ist sehr spannend, aber auf das alles geht Frau Merkel bei ihrem Treffen mit ihren weiteren 24 Regierungschefs von Fidschi bis Rumänien nicht ein. Sie sagt, die Organisation müsse finanziell und personell nachhaltig unterstützt werden. Also nochmal 900 Millionen. Und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär ist, die UN und die WHO gehören ja in ein Haus, der hat die internationale Gemeinschaft ganz mahnend aufgerufen, der weltweiten Corona-Krise mit derselben Strategie wie in einem Krieg zu begegnen. Wörtlich sagt er, wir sind im Krieg mit einem Virus. Die Welt braucht die Logik und die Dringlichkeit einer Kriegswirtschaft, um dafür zu sorgen, dass alle Länder gleichen Zugang zu den Waffen im Kampf gegen die Pandemie erhalten. Pathos.
Ja, hier werden natürlich alle Register gezogen und alle Klischees bedient, die man braucht für eine dramatische diktatorische Propaganda dieser Art. Ein Krieg gegen ein Substantiv zu führen, ist natürlich schwerer zu begreifen als ein Krieg mit einem sichtbaren Gegner, wo es eine Demarkationslinie gibt, also eine Grenze, und der eine nimmt dem anderen etwas weg. Das ist ein unsichtbarer Feind. Es gibt sogar Diskussionen, ob es Viren in dieser Form, wie man es uns nennt, überhaupt gibt. All diese Dinge stehen dahinter, und die Menschen werden quasi mit einer pauschalen Angst religiös motiviert. Das klingt fast so ein bisschen wie, wenn du jetzt schlecht bist, dann kommst du in die Hölle oder in den Himmel. Das sind so die Dinge, dass man dann sagt, dass man also über die Grenzen des Todes hinaus dann dafür zur Verantwortung gezogen wird, was man falsch macht, was im Übrigen auch stimmt, aber nicht in den Methoden, wie es dargestellt wird. Hier ist also etwas Ungreifbares, und das sind klare Methoden, wie sie Edward Bernays geschrieben hat, auch in seinem Buch Propaganda, oder wie wir es auch kennen im Bereich der Massenpsychologie von Gustave Le Bon, also die Psychologie der Massen, welches er schon vor 100 Jahren geschrieben hat. Hier sind quasi ganz klare, ich sage mal, Factsheets, die abgearbeitet werden. Und da die Masse leider ungebildet ist und auch gar nicht so wahnsinnig viel Interesse an Bildung hat, und vor allem hat die Regierung und die Strukturen oben kein Interesse, dass die Bevölkerung gebildet sind, dann kann man eben halt mit solchen billigen propagandistischen Maßnahmen die Menschen eben halt dahin treiben, wo man sie hinhaben will.
Ja, wobei, also es scheint mir hier mehr oder weniger wirklich ein Akt der Verzweiflung zu sein, weil der WHO die Fälle wegschwimmen und sie nicht mehr diese Bedeutung zu haben scheint, wie sie sie mal hatte, denn auch der französische Präsident Macron hat sich wie Angela Merkel für eine deutliche Stärkung jetzt der WHO ausgesprochen. Die WHO müsse das Herz, der Kompass unseres globalen Gesundheitskonzeptes sein.
Ja, und ich meine, die WHO hat natürlich alleine schon durch die Tatsache, dass Bill Gates jetzt hier entlarvt wurde, dass er mit Kinderschändern und mit Sexualstraftätern eben halt intensive Beziehungen fuhr, dass das natürlich auch auf die WHO zurückfällt. Denn die Bill & Melinda Gates Stiftung ist ja nun maßgeblich auch an der Finanzierung der WHO beteiligt. Also das sind natürlich schwerste Schäden, die an allen Kanten laufen. Gleichzeitig sieht man tatsächlich die Aktivitäten aus meiner Sicht eines Donald Trumps, der im Hintergrund noch massiv die Fäden zieht, mehr denn je, wahrscheinlich mehr als der amtierende Präsident. Und wir spüren an jeder Kante, wie die Menschen langsam sagen, es reicht, Schluss mit lustig, wir wollen das alles nicht mehr.
Ja, und auch dein Lieblingsbundesgesundheitsminister Herr Spahn hat sich eingemischt in die Debatte und hat in einer Videobotschaft, die dort geteilt wurde und gezeigt wurde, dazu aufgerufen, die WHO unbedingt finanziell zu stärken. Mit der derzeitigen Ausstattung könne die WHO die Erwartungen nicht erfüllen, darunter den Schutz der Welt vor neuen Pandemien, sagte er. Und neben den niedrigen Mitgliedsbeiträgen, die die 194 Länder seit Jahren nicht erhöht hätten, außer Deutschland natürlich, fehle auch Geld in Sondertöpfen, etwa für Noteinsätze. Und das sei wörtlich inakzeptabel zu sparen.
Ja, also diese Aussagen, ich vermisse fast dabei das Zittern in der Stimme. Man spürt regelrecht die Angst aufzufliegen aus meiner Sicht, denn ein Politiker hat ja eine Immunität, das ist ja auch das Interessante. Ein Politiker, der kann ja mehr oder weniger lügen, die Unwahrheit sagen, sich fehlverhalten. Er ist ja dem Strafgesetz gegenüber nicht so ausgesetzt wie ein Normalbürger. Das sind also quasi die besseren Bürger. Das kennen wir nur aus anderen Feudalsystemen wie Monarchie Monarchien oder anderen Diktaturformen außerhalb der Demokratie. Und genau das ist das Problem. Ich glaube, wenn diese Dinge aufliegen in Anbetracht der Schwere der Straftaten, die der deutschen Ökonomie, der Weltökonomie übrigens angetan wurde, dass dann diese Immunität herausgezogen wird. Und ich glaube, der ein oder andere, der wird vielleicht oder sogar in der Nacht mit bestimmten Schweißperlen auf der Stirn aufwachen, weil er sich schon hinter Gittern gesehen hat. Also ich würde mich nicht wundern, wenn diese gesamte Geschichte ganz langsam, vielleicht sogar ganz schnell, ganz sportliche Formen annimmt.
Ja, nochmal vielleicht für die Zahlenverhältnisse. Also ich habe es ja nochmal gesagt, 900 Millionen und ich glaube mal, kann es nicht oft genug wiederholen, für das Zweijahresbudget 2020-21 von Deutschland an die WHO. Der zweitgrößte Geldgeber ist die Stiftung von Bill und Melinda Gates. Chinas Beitrag für den Zeitraum beträgt nach Angaben der WHO umgerechnet knapp 150 Millionen Euro. Also dem stehen unsere 900 Millionen gegenüber. Und 2018 und 2019 waren die USA größter Zahler, aber wie gesagt, Trump hatte das Ganze dann deutlich zurückgefahren, beziehungsweise ist er für seinen Teil da ausgestiegen. So wie ich es richtig in Erinnerung habe, hat Joe Biden das aber schon wieder rückgängig gemacht und zahlt. Aber die Beträge, von denen Donald Trump damals gesprochen hatte, lagen zwischen 300 und 500 Millionen US-Dollar. Und also auch da hat Angela Merkel einfach mal ein paar Pfund draufgepackt.
Gut, also man muss wissen, dass Deutschland aufgrund der besonderen Historie sowieso im Rahmen eines Schlachtviehs angesiedelt werden muss. Denn wenn irgendwo Gelder fehlen, dann muss es immer irgendwie Deutschland ausgleichen. Das sehen wir ja an jeder Kante. Und Deutschland hat natürlich auch kein Selbstbewusstsein in irgendeiner Form, einfach zu sagen, wir haben auch Bürger, wir haben auch Menschen, die müssen auch leben und die sind auch fleißig und intelligent und die machen ihre Arbeit jeden Tag. Und das sind nicht alles irgendwelche Straftäter. Und aus diesem Grunde müssen wir sie auch schützen vor ausländischen Einflussnahmen, sie ständig tatsächlich ausbeuten zu wollen. Und das ist ein typisches Phänomen tatsächlich für Deutschland, die ja interessanterweise noch zu einer der größten Volkswirtschaften der Welt gehörte, muss man ganz klar sagen. Zurzeit wird das ja gerade komplett zerstört. Und dann noch dieser Ausblutungsvorgang, der von anderen Seiten noch kommt und man wehrt sich nicht dagegen. Das alleine ist ja eins der wesentlichen Probleme, was sich natürlich aus unserer Historie ergibt.
Also ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die WHO sich vorgenommen hat und wofür sie natürlich viel, viel Geld noch von allen anderen haben möchte. Die Experten der WHO fordern weitreichende Reformen der Warn- und Präventionssysteme. Demnach sollte die WHO im Krisenfall auch vor Ort ermitteln können, ohne auf grünes Licht der betroffenen Länder zu warten, wie es etwa bei China der Fall war. Und eine Reihe von Ländern dringt zudem auf einen neuen internationalen Vertrag, um Alleingänge und Rangeleien bei Pandemien künftig zu vermeiden. Und das scheint mir der Kernpunkt zu sein, denn es passt einfach der WHO mit Sicherheit nicht, dass, und dazu kommen wir auch gleich wieder, weil wir auch das im Moment nicht oft genug wiederholen können, dass viele Länder auf der ganzen Welt aus den Lockdown-Maßnahmen ausgestiegen sind und es welche gibt, die noch nie in Lockdown-Maßnahmen waren. Zum Beispiel Schweden, aber auch in den USA gibt es einige dieser Staaten. Da gibt es eine kleine Richtigstellung nachher, die wir noch vornehmen werden. Das heißt, Andreas, der WHO und ihren Interessenten schwimmen tatsächlich vor den Augen die Fälle weg.
Ja, und man hat da eigentlich ein schönes Bild, denn diese Gruppe von Staatsführern inklusive dem EU-Kommissar, den sie damit eingebaut haben, oder Ratspräsident, den man auch noch als Staatschef zusammengebracht hat, die stehen ja momentan vor einem Trümmerhaufen. Mir kommt das Ganze vor, als ob hier ein Club von Brandstiftern sich getroffen hat und den brennenden Ländern jetzt erklären, wie sie ihre Brände zu löschen haben. Und genau das ist das Bild, was sich da hinstellt. Die Brandstifter schwingen sich auf als die Firefighter, als diejenigen, die die Feuer zu löschen haben. Und diese Absurdität merken mittlerweile auch einfach strukturierte Menschen.
Ja, und das Ziel ist übrigens, diesen Vertrag, der da jetzt ausgehandelt werden soll, in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation zu verwurzeln und andere relevante Organisationen mit einzubeziehen. Was natürlich dann wahrscheinlich willkürlich passieren kann, wie zum Beispiel die Gavi, also die globale Impfallianz, die ja vornehmlich gegründet wurde von Bill und Melinda Gates, dass also auch der Ringschluss zwischen WHO, zwischen NGOs und Big Pharma stattfinden kann.
Ja, und was wir hier erkennen, ist tatsächlich auch die Sichtweise dieser Personen, der Handelnden, wie sie eine Verfassung sehen. Die Verfassung hat offensichtlich überhaupt nichts mehr mit dem Volk zu tun, die ihre eigene Verfassung erklären. Eine Verfassung ist eine Eigenerklärung des Volkes, so wie ich meine eigene Verfassung auch für mich erklären kann. Wenn du, Eva, mich fragst, in welcher Verfassung bist du heute, dann sage ich, ich bin in einer wunderbaren Verfassung, die Sonne scheint gerade wieder, der Himmel ist blau und meine Verfassung ist wunderbar. Ich fühle mich wohl. Nur ein Mensch kann seine Verfassung selbst erklären und Völker können es als Volkskörper auch tun. Und wenn wir jetzt die Völker noch zusammen addieren zu einem Weltvolk, was es eigentlich gar nicht gibt mit den unterschiedlichen Mentalitäten und den vielen Individuen, und jetzt kommen darüber geschwungene Personen der Macht, die erklären uns unsere Verfassung. Und das ist eigentlich das Absurde. Wir merken, dass die Verfassungsexperten nicht einmal mehr wissen, was eine Verfassung überhaupt ist?
Ja, wir dürfen gespannt sein, was passieren wird, wie das am 1. Juni dort ausgehen wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden die Sache weiter beobachten. Ja, und während viele andere Länder aufmachen, ich sagte es, wir kommen gleich dazu, wird für Deutschland in Erwägung gezogen, dass der Ausnahmezustand verlängert werden sollte. Denn der Bundestag hat nur noch wenige Wochen Zeit, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verlängern. Eigentlich ist das Gesetz ja besser bekannt als Bundeslockdown oder Bundesnotbremse. Und das ist bis zum 30. Juni, also noch einen Monat, befristet. Wenn man sich jetzt die Situation anschaut, die Krankenzahlen, die Inzidenzzahlen, die Todeszahlen, falls es die in diesem Zusammenhang überhaupt je in dieser Größenordnung gegeben haben sollte. Die sinken alle. Die mit lauten Worten angekündigte supergefährliche dritte Welle war überhaupt bis jetzt harmloser als eine herkömmliche Grippesaison. Die Impfquote steht in Deutschland bei rund 40%. Also genug Gründe, dass man jetzt sagen könnte, es reicht mit diesem Ausnahmezustand, wir können den beenden. Aber sowohl die Union, also geführt durch Angela Merkel, als auch die SPD will von einem Ende des Ausnahmezustands nichts wissen. Bereits jetzt erklären die Politiker der Regierungsparteien, an einer Verlängerung führe kein Weg vorbei. In gesundheitspolitischen Kreisen gelte eine Fortsetzung als Selbstverständlichkeit. Und als Grund schiebt man mal wieder eine Corona-Mutante vor. Diesmal ist es die indische Variante, die, wie es heißt, wegen ihrer Aggressivität die Basis für die Verlängerung des Ausnahmezustands sein soll. Und dazu gibt es spannende Äußerungen von der indischen Regierung, die nämlich auf ihrer Webseite eine Veröffentlichung eingestellt haben und vehement dagegen sprechen und sagen, wir haben hier keine gefährliche Variante, die Leute sterben hier nicht wie die Fliegen und diese Variante aus Indien gibt es in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht. Und sie fordern einen vernünftigen Umgang gegenüber der ganzen Welt mit diesem Thema und sie sprechen ausdrücklich von Fake News, die weltweit verbreitet werden, die aber jetzt für Deutschland, Andreas, die Grundlage für eine Verlängerung des Ausnahmezustands sein sollen.
Ja, das Entscheidende ist, warum wird das eigentlich gemacht? Und wenn wir wissen, dass wir im September die Bundestagswahl haben, das sind noch 3 Monate, und man würde jetzt die Maßnahmen lockern und den Shutdown aufheben, was würde dann passieren? Die Menschen würden jetzt eine Schadensaufnahme machen. Wie das ist, wenn ein Crash gewesen ist, dass als erstes, was gemacht wird, der Kapitän, wenn ein Sturm gewesen ist, fragt, wie ist die Schadenmeldung, und jeder aus seiner Abteilung muss hier zugeben, was alles kaputt gegangen ist während des Schadens. Spätestens bei der Schadenaufnahme und bei der Zusammenstellung der Großschäden, der in der Ökonomie beigefügt wurden, wird man feststellen, in welcher dramatischen Lage sich Deutschland jetzt befindet. Würde man jetzt den Shutdown öffnen, dann würde man das Ganze nicht mehr hinziehen können bis zum September, bis die Bundestagswahl ist. Meine Prognose ist ganz klar, die werden den Shutdown bis einen Monat ungefähr vor den Bundestagswahlen völlig aufrechterhalten und werden einen Monat vorher sagen, so und jetzt heben wir ihn auf und dann wird mit irgendwelchen Notgeldern oder sonstigen Argumentationen, also auf der Basis von weiteren Lügen und Fake News, werden dann Argumentationen gebracht, dass es heißt, eigentlich war alles gar nicht so schlimm und es wird wieder so gut. Und wenn dann die Wahl vorbei ist, dann kommt wieder der Shutdown und dann wird es erst richtig ernst. Das große Problem ist, würde man jetzt den Shutdown öffnen, würden die Menschen anfangen, wieder zu kommunizieren. Spätestens im Rahmen dieser Kommunikation würde der gesamte Unsinn der Vergangenheit in den politischen Entscheidungen auffallen und dann würde das System crashen und es gäbe eine wahrscheinlich dramatische Situation bis hin zu Bürgerkriegen und davor hat man Angst unmittelbar vor den Wahlen. Sie müssen sie mit Gewalt noch unten halten, man weiß nicht, ob sie es schaffen.
Ja, und Tichys Einblick schreibt dazu zu dieser indischen Variante, dass am Dienstag, also gestern, Forscher aus Göttingen festgestellt hätten, dass diese Variante nicht gefährlicher sei als andere. Aber das hindert die Politiker nicht daran, ihren Lockdown so lange aus- oder durchzuziehen, wie du auch gerade sagtest, womöglich bis zur Bundestagswahl, um ihre eigenen Geschicke lenken zu können. Nochmal, also Forschungsergebnisse sagen, diese indische Mutante oder der Mo-Onkel existiert nicht beziehungsweise ist nicht gefährlicher als alles andere. Und das ist die Grundlage für Deutschland. Ich sage das deswegen so deutlich, damit ihr das im Kopf habt. Und wie gesagt, Inzidenzzahlen, alles Weitere sinkt. Und hier wird in dem Artikel bei Tichys Einblick wird gesagt, Normalität darf also offenbar nicht eintreten. Warum eigentlich nicht? Vielleicht, weil dann die Kollateralschäden der Lockdown-Politik ungeschminkt zutage treten würden. Hunderttausende, vielleicht millionenfache Arbeitslosigkeit. Eine Generation von Schülern, die Versäumtes vielleicht nie wieder richtig nachholen kann. Eine für unser Gesundheitssystem nicht zu stemmende Welle von psychischen Erkrankungen. Und was ist, wenn die Leute nach ein paar Wochen ohne Lockdown plötzlich merken, dass die Corona-Apokalypse doch ausbleibt?
Ja, und genau das ist das, was ich gerade damit gesagt habe. Man hat Angst davor, jetzt zu lockern, weil dann die Wahrheit auffliegt. Sie ist bei vielen schon aufgeflogen, aber die Politiker mit ihren entsprechenden Massenmedien, die untergeordnet sind, man sieht sehr deutlich diese Verknüpfung, die Verzahnung dieser beiden. Die Gewaltenteilung findet insgesamt nicht mehr statt, schon gar nicht die mediale Gewaltenteilung. Kritiker wie zum Beispiel Reitschuster sollen rausgemobbt werden. Das sind noch die wenigen Anständigen, die es noch gibt mit Rückgrat. Es ist wirklich nur noch erbärmlich, was hier läuft.
Und ich möchte einfach vorlesen, drei Sätze, wie dieser Artikel von Tichys Einblick schließt. Das ist also ein Resümee, dass man sich das traut, so auch zu bringen. Das zeugt schon davon, dass einem wirklich der Kaffee oben steht. Also da heißt es, wir können nur spekulieren, was der wahre Grund für die geplante Verlängerung der Bundesnotbremse ist. Sicher ist nur, die indische Variante ist es nicht. Grund für die schlimmen Zahlen und Bilder aus Indien waren weniger die Art des Virus, sondern die Bevölkerungsdichte, die Lebensbedingungen und der Zustand des Gesundheitssystems. Seit anderthalb Jahren betreibt die Bundesregierung ein Schneeballsystem, einen Kettenbrief der Panik, und so will sie weiter und weiter spielen, solange sie irgend kann. Ja, und ich möchte noch anführen, wir haben vor 2-3 Wochen hatten wir schon Aufrufe aus Indien bei uns eingestellt im Telegram-Kanal, wo sich einzelne Bürger mit ihren Handys gefilmt haben und gesagt haben, schaut euch bitte hier um. Das ist also der Kern, das sind unsere Innenstädte, die großen Städte. Hier haben wir keine Probleme. Und wo nachgewiesen wurde, dass Fotos gestohlen wurden, die heute in Verbindung mit diesen dramatischen Zuständen in Indien in Verbindung gebracht wurden, nämlich die zum Beispiel aus 2018 oder 2019 stammten, wo ein Gasunglück in Indien in einer Großstadt passiert war und die Menschen auf der Straße in Ohnmacht gefallen waren und auf den Bordsteinen lagen. Diese Bilder von dem Gasunglück, die benutzte man für die Veröffentlichung und sagte, so schlimm ist die Corona-Lage, die indische Mutante in Indien.
Ja, Und was mich wundert dabei ist, wo das Gewissen vieler führender Politiker jetzt bleibt, die ja auch in Ministerialpositionen sind. Und irgendwo muss doch der Punkt kommen, wo man nachts nicht schlafen kann. Und wir haben ja nicht nur Personen mit schwerer intellektueller Insuffizienz in Machtpositionen, sondern durchaus auch selbstdenkende Menschen, die ihre Zusammenhänge auch verstehen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Minister in vielleicht untergeordneten Ministerien, die jetzt keine große Rolle spielen, weil es geht nur ums Gesundheitsministerium, Frau Merkel, Herr Drosten und Herr Wieler, habe ich noch einen vergessen, ich weiß es nicht, das ist eben halt dieses kleine Grüppchen von Oligarchie, die das Ganze führen, würde zum Beispiel eine Frau Klöckner zum Beispiel, die ja auf mich so einen ganz sympathischen Eindruck macht, sie freundlich, lächelt immer nett und so weiter und so fort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Gewissen nicht permanent anklopft bei ihr. Und man einfach, wenn solche Menschen zum Beispiel sagen würden, verdammt, ich spiele nicht mehr mit, ich steige aus und setze ein Zeichen, gehe an die Presse und sage, Kinders, was hier läuft, ist eine Katastrophe. Es gibt doch bestimmt Ministerkonferenzen auch innerhalb der Bundesrepublik, wo Bundesminister, Landesminister einfach sagen, Schluss, aus, Ende. Sie könnten es auch beenden. Also da appelliere ich natürlich auch so ein bisschen an die Aufrichtigkeit. Wer jetzt anfängt beispielsweise mit so etwas und sagt, ich spiele nicht mehr mit, der kann natürlich auch wirklich Geschichte schreiben und das wirklich im förderlichen Sinne.
Das hast du sehr schön gesagt und auf das baue ich ja auch immer. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da in Berlin nur gewissenlose Gestalten rumlaufen, sondern dass eben nachts sie spätestens die Sorgen und die Bedenken einholen könnten. Und ich möchte da noch etwas anfügen. Also gerade wenn es so um ja wirklich auch sympathisch wirkende Politiker geht, wie die Frau Klöckner beispielsweise, die übrigens die Haare immer sehr schön hat, wie ich finde. Die hat sehr schöne, dicke Haare, die gut geschnitten sind. Aber das ist nur eine weibliche Bemerkung am Rande. Aber dass die zum Beispiel eventuell gar nichts von der Reinkarnationslehre wissen. Das heißt, nichts darüber wissen könnten, dass mit dem irdischen Ableben hier irgendwann mal, dass das nicht vorbei ist, sondern dass man für alles, was man tut und entscheidet, zur Rechenschaft gezogen wird und wirklich dann im Jenseits einen schweren Lauf hat. Nämlich da muss man durch viele dunkle Ebenen, wenn man Menschen vorsätzlich belogen oder betrogen hat, nur weil man im System sich halten wollte, damit man für diese paar Erdenstunden hier ein schönes Leben hat. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Kenntnis über diese Folgen, die Naturgesetze sind, dort nicht bekannt sein könnten.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil die Problematik ist, dass wenn man die Architektur der Schöpfung wirklich versucht zu verstehen, Abdruschin hat das in seinen Büchern im Lichte der Wahrheit deutlich beschrieben und es handelt sich nicht um eine Religion, genau das Gegenteil ist es. Es ist eine wissenschaftliche Abarbeitung unserer gesamten Struktur und dieses Wissen, was dort geschaffen wird, ist etwas anderes als eine Lehre, wie wir es an den Universitäten gelehrt bekommen. Die Gelehrten müssen von den Wissenden lernen und das ist keine Frage der akademischen Grade. Und ich glaube, selbst wenn man die Reinkarnation, die Logik, jeder kennt Déjà-vus und man kann an vielen Methoden auch feststellen, wie das funktioniert, wie man selbst in dieser Reinkarnation involviert und eingeflochten ist, an eigenen Experimenten, wir reden ja ab und zu darüber hier in kleinen Kreisen ja auch, selbst wenn man es nicht kann, es gibt das Gewissen und das Gewissen ist da und das klopft einfach an. Die Fontanelle ist bei vielen Frauen ganz besonders noch etwas offener als bei Männern, weil sie auch Seelen empfangen müssen und können, wenn sie zum Beispiel schwanger sind. Und ich glaube, da klopft es ab und zu an. Und an dieser Stelle, selbst wenn man es nicht verstanden hat, spürt man ein Unwohlsein und sagt, nein, das, was hier läuft, ist falsch und ich werde dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich spüre es regelrecht.
Nicht nur die Frauen, die Kinder bekommen, Andreas. Alle Frauen haben eine etwas geöffnetere Fontanelle als die Männer. Und es liegt an jeder selber, wie viel sie davon in sich hochkommen, aufkommen lässt und wie viel Gehör sie dieser inneren Stimme, die mit dem Gewissen eng zusammenhängt, schenken möchte. Also ich kann einfach nur hoffen, dass solche Appelle nicht einfach im Orbit verschwinden und sich auflösen, tun sie sowieso nicht, Energie bleibt ja erhalten und das ist hier eine ganz aufbauende Energie, die wir jetzt damit auch nach Berlin zu allen schicken, die zuhören, sind ja doch einige, wie wir immer wieder am Rande erfahren und noch ein Hinweis, um das dann auch zu beenden, Jetzt gibt's noch die dicken Regierungsmauern und die dicken Regierungslimousinen, übrigens keine Elektromotoren, die euch schützen. Irgendwann steht ihr echt ganz alleine in eurer eigenen Verantwortung da. Bitte denkt an diesen Moment und der und die Folgen. Das Ganze dauert dann viel länger als dieser kurze Erdengang hier. Ja, so, jetzt möchte ich auf eine Meldung kommen von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die noch einmal ein sehr interessantes Ereignis aufgearbeitet haben aus dem Jahre 2019, also und zwar September 2019, kurz vor Ausbruch der Mikrobe, wo jetzt immer mehr Leute behaupten, aus Wuhan in China. Also, im September 2019 hat Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin die chinesische Stadt Wuhan besucht. Dort teilte sie der Kommunistenführung Chinas mit, dass sie sich mehr chinesische Investitionen in Deutschland wünsche. Ob es sich dabei um reine Übernahmen deutscher Unternehmen durch Chinesen handeln soll, ließ sie offen, schreiben die Wirtschaftsnachrichten, die Deutschen. Es war ein Staatsbesuch, den sie dort abhielt, und dieser Besuch konzentrierte sich vornehmlich auf die Stadt Wuhan. Und aus einer Meldung der Bundesregierung geht in diesem Zusammenhang hervor, wie sehr sich Merkel eben massive chinesische Investitionen wünscht. Andreas, wir fangen mal damit an. Wie würdest du das jetzt im Lichte der heutigen Situation einordnen?
Naja, also 2015 war das erste große Schicksalsjahr, als man die Grenzen geöffnet hat. 2019 offenbar eine zweite Stufe, die gezündet wurde, weil das Finanzsystem tatsächlich vor dem Garaus stand und man wusste, man kann es nicht mehr retten. Und in diesem Jahr ja sowohl dieses Manöver gelaufen ist mit dem Coronavirus im Oktober und auf der anderen Seite übrigens auch das Lastenausgleichsgesetz verändert wurde, damit die Menschen eventuell relativ schnell, nämlich zum 01.01.2024 mit einer Notzwangshypothek noch versehen werden könnten. Das ist ja auch ganz interessant, das ist auch alles in diesem Jahr ohne Not, zumindest äußerlich kann man das erstmal nicht erkennen, dass da eine Not zugrunde lag. Heute im Nachhinein kann man sehr, sehr gut analysieren. Und wenn dann beispielsweise Frau Merkel sich andient und sagt auch noch, die Chinesen, die übrigens jedes Jahr von uns Entwicklungshilfe, von uns heißt von Deutschland, entschuldigt, dass ich mich immer wieder noch mit den Deutschen identifiziere, ich bin ja Kanadier, aber es ist trotz alledem so, dass Deutschland eben halt jedes Jahr tatsächlich Millionenbeträge an Entwicklungshilfe bezahlt an China von deutschen Steuerzahlern, und Frau Merkel sich dann wünscht, dass die Chinesen ihr Geld investieren, um dann möglichst auch in die Unternehmen einzutreten, das heißt also in den europäischen Wirtschaftsstandort Fuß fassen. Und das haben wir gesehen, wenn Mercedes-Benz oder Schaeffler beispielsweise als Zuliefererbetrieb die chinesischen Märkte nicht hätten, dann hätten sie keine schwarzen Zahlen, sondern tiefrote Zahlen, und da würden Insolvenzgespräche vielleicht sogar geführt werden müssen. Ich gehe sogar davon aus. Und wir merken, dass eine regelrechte feindliche Übernahme, wenn man das so nennen will, so nennt man das ja in der Ökonomie, in der Betriebswirtschaft, dass hier tatsächlich der Wirtschaftsstandort Deutschland ausblutet zugunsten der Chinesen, und eine Kanzlerin, die genau das zu verhindern hat, das Ganze noch forciert. Und hier findet natürlich auch ein Meineid statt aus meiner Sicht. Denn Frau Merkel hat sich ja tatsächlich verpflichtet, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Und wenn man das genau analysiert, mehrt sie den Nutzen auch, nämlich den Nutzen des deutschen Volkes in Richtung China. China hat einen unglaublichen Vorteil, weil das deutsche Volk ihn immer mehr nützt. Und hier wird auch deutlich, was für ein Eid eigentlich gesprochen wird.
Sprach der Moralapostel Andreas Popp. Mann, du hast aber heute ein vielschichtiges Gesicht, Andreas. Ja, vielleicht möchte ich euch in diesem Zusammenhang eine Mitteilung der Bundesregierung vom 7. September 2019 vorlesen, was der Grund gewesen sein sollte, dass die Kanzlerin dorthin fährt, nämlich sie wirbt für Multilateralismus. China habe sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Viele Chinesen hätten den Weg aus der Armut gefunden. Mit dem wirtschaftlichen Gewicht Chinas ist zugleich aber auch seine globale Verantwortung gewachsen, betonte Frau Merkel bei ihrem Besuch der Huangshong-Universität in Wuhan, eine Uni für Wissenschaft und Technik. Und sie sagte, Veränderungen zum Guten seien möglich, das könne aber nicht in Alleingängen gelingen. Mehr denn je müssen wir deshalb multilateral statt unilateral denken und handeln, global statt national, weltoffen statt isolationistisch, kurzum, gemeinsam anstatt allein. Und die Globalisierung sei es, die im Kern ein Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung verlange, von dem wir uns leiten lassen sollten. Vor allem sei dies offenkundig beim Thema Klimawandel.
Ja, es ist wirklich ein Aneinanderreihen von hohlen Floskeln, die hier so herausströmen aus der Bundeskanzlerin und die uns dann sagt, was wir alle zu tun und zu lassen haben. Die Absurdität ist natürlich erkennbar, weil die Menschen mental unterschiedlich sind und gerade die regionalen Strukturen sich besonders bewährt haben. Übrigens auch in Umweltschutz, übrigens auch in Ethik, übrigens auch in Moralvorstellungen. All diese Dinge sind wirklich relevant, weil wenn man nämlich sein Gegenüber kennt, den man schädigt oder den man eben halt beglückt, dann sind die Motivationen in die eine oder andere Richtung ganz anders zu bewerten. Das heißt, hier findet wirklich etwas, ein mechanistisches Weltbild statt, das die Menschen wie Schachfiguren auf einem Schachbrett quasi entseelt werden. Sie haben nur noch zu funktionieren. Sie sind nach sozialistischen Maßstäben eben halt Produktionsfaktoren oder nach kapitalistischen Maßstäben eben nur noch Wirtschaftseinheiten. Und genau das ist das Absurde, die Menschen dermaßen zu entmenschlichen.
Es ist ja richtig, dass man zum Beispiel bei Klimaschutz zusammenarbeitet und in vielen anderen Punkten auch. Aber dass man damit alle regionalen und nationalen Verantwortungsstrukturen abschaltet und abschaffen will, das hat natürlich auch schon wieder etwas mit einem Machtbestreben zu tun, mit einem globalen. Und über die Lippen der Bundeskanzlerin fließt ja immer wieder der Begriff Multilateralismus. Und ich möchte euch ganz kurz die Bedeutung nochmal wiedergeben. Also der Begriff multilateral leitet sich von lateinischen Wörtern ab, multus, viel, und latus, die Seite. Und es heißt also, mehrere Seiten, mehrere Akteure betreffend, wird natürlich besonders im politischen Kontext auf der Ebene von Staaten verwendet, vor allem wenn man mit Verträgen alle unter einen Hut bekommen will, wo man obendrauf jemanden setzt, der den Hut aufhat, und der stammt dann meistens aus irgendwelchen NGOs oder im Moment ist es ja auch die Pharmaindustrie, die da viel mitzureden hat.
Richtig, aber wichtig ist, dass wir dann auch saubere Vokabeln nutzen und da gehört der Begriff Klimaschutz nicht rein, weil das ein ganz spezieller Ausschnitt ist, der ja zum Umweltschutz gehört. Dann sollten wir uns um das Thema umweltschonend, Nachhaltigkeit und um diese Dinge kümmern. Das halte ich für wirklich sinnvoll, aber mit solchen Begriffen wie Klimaschutz fangen wir schon an, wieder in eine bestimmte Richtung abzudriften, die man wieder nutzen kann für Umverteilungsorgien von der Masse eben halt zu einigen wenigen, die immer reicher werden. Wenn wir einen Umweltschutz tatsächlich im Fokus haben, dann können wir sehen, dass wir sinnvoll die Ressourcen einsetzen und keine beispielsweise Ressourcen mehr verschleudern oder verbrennen, die nicht sein müssen und so weiter. All das ist eben wichtig. Wir müssen lernen, von diesen Ideologien runterzukommen.
Ja, und aber wir sind auch mit der Meldung jetzt noch nicht zu Ende, denn es ist sehr spannend. Also sie hat da an Sitzungen teilgenommen in China, die Kanzlerin des beratenden Ausschusses der deutsch-chinesischen Wirtschaft und so weiter. Und es wurden Abkommen und Vereinbarungen unterzeichnet. 11 Abkommen insgesamt, dafür ist sie dann nach Peking geflogen. Darunter sind Vereinbarungen in den Bereichen der Luftfahrttechnik, der Schifffahrt, der Elektromobilität, der Energie, der Versicherung, der digitalen Bildung und der Finanzierung. Außerdem wurden Abkommen zum vernetzten Fahren und der Vermeidung von Verwertung von Müll geschlossen. Klingt alles gut, aber alleine, wenn man sieht, vernetztes Fahren, das hat ja dann auch wieder viel mit Digitalität und digitaler Identität zu tun. Und ich denke mal, dass Frau Merkel 2019 in Wuhan eine Menge lernen konnte über weitere Kontrollmechanismen.
Ja, sie hat natürlich eines offenbar nicht gelernt, wenn sie sich nämlich wirklich für die Interessen des Volkes in Deutschland einsetzen würde, was übrigens ihre originäre Aufgabe ist, nicht die Weltpolitik zu steuern, sondern Deutschland gesund zu steuern und vernünftig zu führen. Sie hat sich offenbar den Film Alphabet noch nie angeguckt und das wäre hier an dieser Stelle wirklich eine Empfehlung. Dann wüsste sie, wie die chinesische, ich sage mal, betriebswirtschaftliche Kultur, nennen wir es ruhig einmal so, aufgestellt ist. Das sind knallharte Manager, knallharte Funktionsträger, die ziemlich deutlich machen, dass sie sich für Menschenrechte nicht unbedingt so interessieren, wie das die westliche Welt hier momentan in die Diskussion bringt, die beispielsweise in dem Organtransplantationshandel extrem involviert sind, die beispielsweise Menschen wie die Uiguren oder andere Strukturen von Menschen, die dort existieren, nicht zimperlich umgehen, die also offenbar knallharte mechanische Interessen vertreten. Und wenn jetzt eine Frau Merkel in ihrer, das muss man einfach so sehen, Naivität, das ist also quasi ein naiver Gutmensch, so kommt mir dieses Bild vor, welches plötzlich mit Top-Managern zusammenkommt, lässt sich über den Kopf streicheln und dann sagt sie, kommt alle zu uns und dann werden wir alle glücklich. Und das sind natürlich Bilder, die mir überhaupt nicht gefallen. Wir müssen sehen, dass wir eine ernste Diskussion in Richtung Umwelt und Nachhaltigkeit bekommen und vor allem auch tatsächlich einen menschenwürdigen Umgang. Nicht Menschenrechte, nicht Menschenwürdigkeit, würde nach Grundgesetz, sondern einem menschenwürdigen Umgang. Und dafür gibt es Gesetze, die uns die Schöpfung der Natur vorgeben, finden wir auch in den 10 Geboten. Und so können wir das Problem lösen. Und das kann man auch in aller Ernsthaftigkeit auch wissenschaftlich ausdokumentieren und ausarbeiten. Aber das findet nicht statt. Es ist irgendwie ein Blabla mit Hohlvokabeln.
Ein Schelm, der dabei Böses denkt, wenn wir den letzten Satz dieser Meldung durchlesen, also abschließend zu dem Besuch von Angela Merkel 2019 im September in Wuhan in China. Letzter Anlaufpunkt ihrer Reise war der Besuch und Rundgang durch das Unternehmen Webasto, einem deutschen Automobilzulieferer. Und woran erinnern wir uns auf einmal? Der allererste Mikrobenausbruch in Deutschland fand bei der Firma Webasto statt, am Starnberger See, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Auf jeden Fall war es Webasto, Andreas. Ist es jetzt meine Fantasie, die mir plötzlich ganz komische Gedanken in den Kopf setzt?
Nein, das ist reiner Zufall, dass genau im Oktober 2019 ein Corona-Manöver gemacht wurde und sich dann die Bilder im Prinzip wirklich zusammenschließen. Im Corona 2019, das war die Übung 201, wo man damals gesagt hat, mit Bill Gates, mit der WHO, mit Wuhan, mit der chinesischen Politik wurde ein Manöver durchgespielt, nämlich ein Beispiel eines Coronavirus, einer Corona-Pandemie, inklusive vor allem auch der Involvierung der gesamten Massenmedien und deren führenden Personen. Und da wurde genau das geübt, was ein Jahr später ganz zufällig auch entstand. Und da passt natürlich ein solches Bild wie ein Besuch eines Unternehmens. Es gibt ja nun wirklich zigtausende Unternehmen in Deutschland, aber ausgerechnet in das Unternehmen von Webasto tritt sie da auf und läuft dort und macht eine Betriebsführung. Und dort findet der erste Fall eines Corona-Patienten statt. Also es regt zum Nachdenken an.
Ja, und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, war es auch so, dass Stockdorf bei München, da kommt das Webasto-Unternehmen her, waren auch einige der Angestellten eben in Wuhan zu diesem Zeitpunkt, als Frau Merkel da war. Also Andreas, die Reihenfolge war also dementsprechend so. September 2019, Frau Merkel in Wuhan. Oktober 2019, der 18. war es, die Pandemieübung 201 mit Bill und Melinda Gates, Johns Hopkins Universität, den ganzen großen Players, Bill Gates natürlich auch dabei. Und dann zum Ende des Jahres, Anfang 2020, der Ausbruch der Pandemie. Nur mal so, kann man ja einfach so in den Raum stellen und nachdenken darüber kann dann jeder selber.
War in Wuhan nicht auch noch die große Parade der einzelnen Armeeeinheiten, dieser große Wettbewerb zwischen denen, das ist dieser Sportwettbewerb, dieser internationale. Ich glaube, der war auch zu dieser Zeit da. Und ich glaube, da war auch Frau Merkel und viele andere, die waren mit dort vor Ort und haben das dann erlebt. Also in diesem Jahr ist unglaublich viel in dieser Zeit tatsächlich in Wuhan und Umgebung hat dort stattgefunden und alle relevanten Politiker, die heute offenbar in der Corona-Strategie und in diesen Shutdown-Maßnahmen eine große Rolle spielen, die waren irgendwie da alle so vereint. Und wenn man dann auch sieht, wie dann im neuen Jahr, nämlich 2020, diese Geschichte sich dann entwickelt hatte, dann merkt man natürlich auch irgendwann eine generalstabmäßige Strategie.
Andreas, du bist nicht schlecht. Also ich habe es gerade nachgeschaut. Diese Militärparade, das waren Militärweltspiele 2019. Die sind im Oktober gewesen in Wuhan, in Zentralchina tatsächlich. Und das heißt, also wenn man so ein bisschen symbolisch spürt und denkt, dann sind das alles merkwürdige Zusammenhänge, die da zusammenfallen. Und da sind ja auch alle Länder gewesen, mehr oder weniger. Russland, Deutschland, Frankreich, Brasilien, andere Länder sozusagen. Die Veteranen der Olympischen Spiele und anderer Weltklasse-Veranstaltungen, alle waren da in Wuhan. Das heißt, das Thema Wuhan, das Thema Mikrobe und irgendwie auch die deutsche Bundeskanzlerin stehen da in einem etwas merkwürdigen Kontext. Wir wollen das gar nicht jetzt weiter ausführen oder irgendwas behaupten. Nachdenken kann jeder selbst.
Richtig. Und wir warten ja auch immer, bevor wir solche Kombinationen überhaupt diskutieren. Deshalb halten wir uns auch momentan aus Weißrussland raus mit dieser Belarus-Affäre, mit diesem Flugzeug, was angeblich durch den Diktator, wie heißt er nochmal, Lukaschenko, der wird ja als Diktator bezeichnet, Frau Merkel übrigens wird nicht als Diktatorin bezeichnet. Ist ganz interessant, dass man da so unterscheidet, obwohl die Strukturen ziemlich ähnlich sind. Das wundert einen. Aber wir haben da natürlich viel zu wenig Informationen. In Anbetracht der Tatsache, wie allerdings die Presse darüber herfällt und hier offenbar einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet, um von relevanten Themen abzulenken, so habe ich das Gefühl zumindest. Und die einheitliche Verurteilung Weißrusslands und dieses Lukaschenkos beispielsweise in dieser Form, ohne dass offenbar wirklich alle Zahlen, Daten und Fakten genau auf dem Tisch liegen, die lassen uns natürlich auch dazu veranlassen, dass wir dazu überhaupt keine Stellung beziehen wollen, weil es klingt momentan so ein bisschen nach gigantischen, ich sage mal, Ablenkungsmanöver von wirklich wichtigen Dingen.
Das ist höflich ausgedrückt, genau. So, jetzt kommen wir in eine andere Meldung, die ist nun ganz aktuell, nämlich es gibt eine neue Pfizer-Studie. Und nach dieser Studie heißt es, dass 4/5 aller geimpften Kinder ab 12 Jahren über Nebenwirkungen klagen. Also 4/5 sind, wenn meine mathematischen Kenntnisse ausreichen, fast alle. Sagen wir mal ganz salopp. Und zwar ist diese Studie letzten Mittwoch veröffentlicht worden. Die soll dienen der Sicherheit und Anwendung des Impfstoffs. Und sie bezieht sich auf den aktuellen Stand der Impfstudien im Rahmen der Notfallzulassung EU-EMA. Dabei entwickelten 78,9% der geimpften Kinder irgendeine Form von Nebenwirkungen. Und dazu gibt es auch ein 37. Faktenpapier von Pfizer-BioNTech. Und das wurde auch veröffentlicht. Kinder und Jugendliche. Das bestätigt inzwischen selbst die US-Gesundheitsbehörde CDC, erkranken, wenn überhaupt, äußerst mild an Covid-19. Und das wissen inzwischen viele Wissenschaftler, viele Forscher, was aber dennoch zu vielen Schulschließungen geführt hat, zu viel Elend, zu viel Depressionen bei Kindern. Und dessen ungeachtet zieht man im Moment an vielen Orten noch diese Maßnahmen durch. Und es heißt hier, dass die Studie als Doppelblindstudie angesetzt war, nämlich dass natürlich auch Placebos bei einer anderen Gruppe gespritzt wurden. Und da heißt es, die Unterschiede sind gravierend. Von den mit echtem Impfstoff geimpften Kindern klagten über 5-mal so viele innerhalb der ersten 7 Tage über Nebenwirkungen. Diese Nebenwirkungen sind hohes Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und vor allem zählt dazu auch eine potenziell tödliche Blinddarmentzündung. Hier weisen zwar Pfizer-BioNTech einen Zusammenhang mit der Impfung zurück in diesem Zusammenhang, aber wie es von anderer Seite heißt, ist es offenbar, ich bleibe mal bei offenbar, doch auch damit in Verbindung zu bringen. Ja, Andreas, und nun hat sich die Ständige Impfkommission zu Impfempfehlungen für Kinder gemeldet und gibt sich auf einmal sehr zurückhaltend. Die Datenlage, so heißt es von der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, die Datenlage sei zu dünn und deswegen sollten nur Kinder mit chronischen Krankheiten geimpft werden. So lautet das allgemein hin, während ja die Bundesminister und auch die Kanzlerin andere Pläne haben. Und diese generelle Impfempfehlung für Kinder soll also nicht mehr abgegeben werden. Der Grund, die unbefriedigende Datenlage, um die Folgen einer Corona-Erkrankung für diese Altersgruppe durch eine Impfung miteinander abwägen zu können. Und SPD-Fraktionsvize Bärbel Baas sagte gegenüber der Presse: Ich gehe davon aus, dass die STIKO eine Liste von Krankheiten erstellen wird, bei denen sich die Impfung für Kinder empfiehlt. Und alle anderen, da muss man jetzt mal gucken. Also die Ständige Impfkommission sagt nein, aber wir kommen gleich zu anderen Meldungen, wo es von Regierungsseite ja heißt.
Ja, es kommen ja immer mehr Dinge an den Tag, die aufgrund der Impfungen passieren. Übrigens 4/5 sind 80%, also nicht ganz alle, sondern es sind 80%. Aber es ist eben halt extrem hoch, diese Summe von 80%, die tatsächlich mit Nebenwirkungen zu tun haben. Da kann ja überhaupt keine Diskussion mehr stattfinden, dass man da nur eine logische Weise, eine Lösung kennt, aufzuhören sofort mit dem Impfen und es nicht zu machen. Ich hatte gerade gestern einen Bericht von einer Ärztin gelesen, die darüber beschrieben hat, dass die geimpften Frauen veränderte Brustdrüsenentwicklungen haben. Das heißt, die Brustdrüsen fangen an, sich irgendwo zu entwickeln, schwellen an, so wie es bei Brustkrebs auch zum Teil der Fall ist. Und jetzt die Diskussion geht, ob diese Impfungen tatsächlich sogar so weit gehen können, dass sie sogar Brustkrebs verursachen. Da sind natürlich letztendlich alle Türen offen, auch in der Spekulation, aber man erkennt natürlich immer mehr, auch bei Blindstudien, hier sind Blindstudien, das sind also wissenschaftliche Vorgänge, anders als es die Bundesregierung macht, die sich sogar geweigert hat, die Corona-Toten zu obduzieren. Das war ja das Dramatische, dass man also gar kein Interesse daran hatte, überhaupt rauszubekommen, waren die überhaupt an Corona verstorben. Und das ist eben ein grüner oder ein roter Faden, der sich durch diese gesamte Strategie dieser Impfpolitik durchzieht.
Also es heißt hier in einer aktuellen Meldung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Überschrift Corona-Pandemie, Doppelpunkt, Spahn will Kinderimpfung auch ohne STIKO-Empfehlung. Und er setzt also weiterhin auf Schutzimpfungen für ältere Kinder und Jugendliche, auch wenn die STIKO keine allgemeine Empfehlung aussprechen sollte. Die STIKO gebe eine Empfehlung, sagte er gegenüber RTL. Im Lichte dieser Empfehlung können dann die Eltern mit ihren Kindern, den Ärzten, die konkreten Entscheidungen treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht. Das sei eine individuelle Entscheidung. Also er kümmert sich einen feuchten Kehricht um das, was eine ständige Impfkommission sagt, sondern geht da eigensinnig seinen Weg weiter. BioNTech Pfizer hat eine Zulassung seines Präparats ab 12 Jahren bei der Europäischen Arzneimittelbehörde beantragt. Mit einer Entscheidung wird noch bis Ende diesen Monats gerechnet. Und Spahn sagt in dem Zusammenhang, der Impfstoff wäre dann, wenn die Europäische Arzneimittelagentur das macht, ein zugelassener Impfstoff, auch für diese Altersgruppe. Ja.
Also wir unterscheiden in unserer Philosophie, dass wir sprechen von im Lichte der Wahrheit betrachtet. Und hier steht in dem Artikel sehr deutlich, im Lichte der Empfehlung der STIKO betrachtet. Und hier sehen wir natürlich die Unterschiede der Herangehensweise, tatsächlich wie man da entsprechend verfährt. Also was soll man dazu sagen?
Man kann nur an die Verantwortung der Eltern appellieren. Ja. Ich denke, dieser Hinweis von der Ständigen Impfkommission ist sehr wichtig, dass diese Empfehlung nicht abgegeben wird. Ich denke, vielleicht können Juristen sich auch mit dem Thema beschäftigen, dass man da allgemeingültige Formulierungen findet, warum die Kinder nicht geimpft werden wollen sollen. Denn man kann tatsächlich also das ja vorweisen, dass wenn eine Impfkommission da Bedenken hat und wenn die eigenen Impfhersteller in Studien sagen, 80% der Kinder haben Nebenwirkungen, dass man dann also mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn man sagt, man will das noch.
Ja, genau genommen ist es wirklich erschütternd, wenn man überlegt, wie die Kinder hier zum Prellbock verschiedener politischer Interessen werden. Das heißt, die Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen und versuchen beispielsweise, ihre Kinder davon abzubringen, weil sie sind in der Verantwortung für ihren Kindern. Das schreibt übrigens auch das Grundgesetz vor, auch wenn man das ändern will. Das sollte eben nicht geändert werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ideologisch geprägte Schulkultur. Das sind Indoktrinierungsanstalten, die den Kindern natürlich im wahrsten Sinne des Wortes intellektuell einzuimpfen versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes, sich impfen zu lassen. Das heißt, dass die Kinder dann nachher geimpft werden wollen. Das heißt, die Schule gegen die Eltern und damit auch gegen die Kinder arbeitet. Und damit wird das ganze Dilemma erstmal so richtig deutlich.
Ja, und jetzt gehen wir weiter in die nächste Meldung. Andreas, die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz, das ist ja ein ehrgeiziges Ziel, ehrlich gesagt, schon seit Jahrzehnten versucht man das. Du hast dich ja auch mit dem Grundgesetz etwas auseinandergesetzt in einem hochinteressanten Video. Die Bundesregierung will diese Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz unbedingt durchsetzen. Es wäre natürlich ein weiterer Schritt hin zum übergriffigen Staat und weg von der Freiheit der Familien.
Ja, das ist natürlich interessant, weil man spricht dann natürlich ganz großzügig dabei, dass die Erstverantwortung bei den Eltern bleiben soll. Dieser Begriff, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eine Erstverantwortung. Also nicht die Verantwortung für die Kinder, sondern der Staat steht drüber. Nein, es ist natürlich wirklich eine reine Farce und juristisch natürlich auch absurd. Denn die Kinder kommen bereits explizit im bestehenden Grundgesetz vor, im Artikel 6 Absatz 1 bis 3. Und da steht drin: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Also wenn natürlich Ehe und Familie steht, da bekommen Grüne und Rote natürlich schon Pickel, wenn sie das hören. Pflege und Erziehung, ich zitiere weiter in dem Recht, in dem Artikel 6, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft, das heißt die Menschen insgesamt. Gegen den Willen des Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Das heißt, die Kinderrechte sind dezidiert da ganz bereits enthalten. Und bereits 1968 hat das Bundesverfassungsgericht übrigens festgehalten, dass Kinder seien Wesen mit eigener Menschenwürde und dem eigenen Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat dann 2008 sogar nochmal erneuert, das Kind hat eigene Würde und Rechte. Das heißt, es gibt überhaupt keine Schutzlücke für Kinder. Das Grundgesetz muss hier gar nicht doppelt garantiert werden. Hier spielen also offenbar andere Hintergründe eine Rolle. Und mit diesen eigenen Kinderrechten würde man diesen Grundrechtsschutz, von dem man ja immer redet, wo ich mich ja so kritisch mit auseinandergesetzt habe, der würde dann zersplittert, die Grundrechte. Es würde also zum Einfallstor werden für Sonderrechte. Und noch eines dazu: Es gibt eine UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die hat 54 Artikel und die hat den Rang eines Bundesgesetzes. Und da stehen bereits diese gesamten Dinge drin. Aber ein Problem haben wir eben halt schon. Es gibt Lobbyorganisationen wie das Kinderhilfswerk oder der Anwaltsverein. Das sind diese sogenannten NGOs und die wittern natürlich offenbar hier neue Aufgaben. Also Ihnen sind die Kinder, die Beteiligungsrechte der Kinder zu wenig konkret. Das fordern Sie tatsächlich. Sie möchten die Interessen der Kinder nicht nur angemessen, sondern besonders oder vorrangig oder als maßgeblich berücksichtigt haben. Das heißt, Sie wollen also, dass die Rechte der Kinder über sich völlig allein zu entscheiden, auch über den Willen der Eltern forciert wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich kritisch, weil Eltern haben mehr Erfahrungen als Kinder und man kann Kindern nicht wirklich alles überlassen, denn dann wird irgendwann diese sogenannte antiautoritäre Erziehung forciert, die nämlich ins Gegenteil umschlägt in eine autoritäre Erziehung, aber in diesem Fall des Staates eben halt. Das heißt, wenn Schüler über Notengebung selbst entscheiden könnten oder über schulfrei für Klimademos, da werden viele Schüler sich schon für schulfrei entscheiden, anstatt etwas zu lernen. Und wozu das wirklich führt, das ist ja kaum in Worte zu fassen.
Ja, wir werden sehen, wie das ausgehen wird. Also es gibt dafür ein heftiges Ringen und damit wäre eventuell dann auch das Thema Impfpflicht etwas näher. Wollen wir hoffen, dass sich das noch eine Weile hinzieht. Und viele hatten ja schon früher, die gegen die Krippenbetreuung der Kinder gekämpft haben und für die Betreuung der Mutter mit ihren Kindern zu Hause und damit auch wirtschaftlich und finanziell mehr Zulagen haben dafür gekämpft, beziehungsweise dass eben die Grundrechte der Kinder nicht explizit in die Verfassung genommen werden sollen, weil damit auch eine Kita-Pflicht eventuell in Einklang gehen könnte. Die Bild-Zeitung, Andreas, die schreibt heute ganz groß: Unsere Nachbarn sind schon viel weiter, darum brauchen wir keinen Lockdown mehr. Inzidenz unter 63, Intensivbelegung fällt, immer weniger Todesfälle und da wird hier klar gemacht, also es ist eigentlich, wenn auch einige Fachleute, zum Beispiel der Jonas Schmidt-Schanasit aus Hamburg, von der Uni Hamburg wird zitiert, stärkere Sonneneinstrahlung, höhere Temperaturen, Trockenheit, all das erschwert die Ansteckung. Die Menschen gehen mehr raus, sie sind gesünder. Hinzu kommt die Impfung und die Immunitätslage in der Bevölkerung. Aber während Deutschlands Nachbarn mutig öffnen, klammern sich Bund und Länder an die Corona-Bestimmungen. Dann werden so Schweiz, Österreich, Frankreich zitiert, wo also die Leute alle schon lustig in Straßencafés sitzen und ihren Cappuccino trinken, wie man sich das gewünscht hat. Und in Deutschland nur zum Teil und dann nur mit ganz schön viel Auflagen. Also tja, selbst die Bild-Zeitung sagt, jetzt reicht's aber.
Ja, die Politik hat es leider geschafft, die Menschen dermaßen zu spalten. Und dieses Regime, welches wir gerade in der Führung haben durch das Infektionsschutzgesetz, wirkt ja wie eine Spaltaxt. Das große Problem ist, unsere Zuhörer sind natürlich alle schon längst auf diesem Wege unterwegs und haben das Ganze längst verstanden. Und wir werden nicht müde weiterzumachen, weil wir permanent neue Leute dazu bekommen und die werden immer mehr erwachen und wir dürfen nicht müde werden, diese Dinge eben halt beim Namen zu nennen. Und es kommen jeden Tag neue dazu. Ich kenne keine, die zurückspringen. In Wirklichkeit, es gibt einige, die lassen sich impfen, weil sie eben halt im Urlaub wollen oder weil sie ins Restaurant wollen. Wenn das ihr einziger Wunsch ist, muss man das leider respektieren. Aber offenbar ist es bei vielen so. Aber es gibt immer mehr Menschen, die die Zusammenhänge verstehen. Und irgendwann ist die kritische Masse, sie ist schon längst überschritten. Bloß die Medien arbeiten mit aller Gewalt und feuern mit aller Gewalt dagegen mittlerweile. Und aus diesem Grunde ist es eben halt noch schwierig. Aber die Wahrheit kommt raus. Und ich freue mich, dass gerade jetzt hier die Bild-Zeitung mit solchen Titeln aufmacht und damit natürlich auch den Kritikern ein bisschen Wind zufächert.
Die Bild-Zeitung hat sich übrigens gerade was die Schulschließungen angeht immer eher kritisch geäußert. Stimmt. Und hat kritische Experten zitiert, im Gegensatz zum Spiegel. Die haben sich dann auch in die Haare noch bekommen, Bild und Spiegel, gerade zu diesem Thema. Ich erinnere mich, letztes Jahr, da war ein ziemlicher Kampf. Und hier wird bei Bild wird auch noch einmal ein Experte zitiert, Professor Reinhard Berner, Direktor der Dresdner Kinderklinik. Der hat 1560 Jugendliche an 14 Schulen in Ostsachsen untersucht. Alle wurden nach Long-Covid-Symptomen befragt, Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter. Ergebnis: kein signifikanter Unterschied in den Antworten der Schüler, egal ob sie erkrankt waren oder nicht. Also damit wissen wir auch zu dem Thema mehr. Wir hatten vorgestern eine Grafik eingestellt und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich Covid International, eine Grafik von Michael Hauke vom Hauke Verlag, der die Corona-Maßnahmen in den einzelnen US-Bundesstaaten aufgeführt hatte. Und er hatte einen kleinen Fehler drin, nämlich er hat Staaten aufgeführt, die niemals eine Lockdown-Maßnahme eingeführt hätten. Und das hat er jetzt verändert in die niemals eine Maskenpflicht eingeführt haben. Und das sind natürlich trotzdem 9 Staaten alleine, Missouri, Alaska, Georgia und so weiter. Und jetzt haben einige geschrieben, ja, aber unsere Verwandten in Georgia beispielsweise, die müssen beim Friseur zum Beispiel eine Maske tragen. Ja, das liegt jetzt daran natürlich, dass die Unternehmen selber entscheiden können, die Einzelnen, wie sie ihre Maßnahmen einsetzen. Und es ist natürlich, und das darf man alles nicht vergessen, sehr viel getrommelt worden in den Medien, wie gefährlich diese Mikrobe ist. Und natürlich haben da auch Unternehmer oder Arbeitgeber Sorge und sagen, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ich führe in meinem Unternehmen eine Maskenpflicht ein, obwohl das in anderen überhaupt nicht erforderlich ist. Ja, das kann natürlich immer mal passieren. Und dieser Michael Hauke vom Hauke Verlag, der hat auch auf der Grundlage der Seite von Johns Hopkins Universität, hat er auch Fakten zusammengetragen und hat eben, wie gesagt, diese Grafik erstellt. Aber er hat sich auch die deutschen Zustände angesehen und er sagt also, obwohl die Bundesregierung dauernd die Überlastung der Krankenhäuser und der Intensivstationen beklagt, hat er eine Analyse erstellt und die kommt zu folgendem Ergebnis. Im Resultat sank die Bettenauslastung auf einen Allzeittiefpunkt von 67% und von 68% auf den Intensivstationen und nicht einmal die Zahl der schweren Atemwegserkrankungen ist im Vergleich zum pandemiefreien Jahr 2019 gestiegen. Im Gegenteil, auf Seite 20 des Regierungspapiers stehen die tatsächlichen Zahlen, weil dieses Regierungspapier ist seine Grundlage gewesen für diese Analyse. Es gab 71.000 weniger Atemwegserkrankungen in den Krankenhäusern als 2019, also in 2020. Aber Corona ist nun mal eine Atemwegserkrankung und die Zahlen machen damit deutlich, dass es eine reine Testpandemie ist. Das ist sein Resümee, die Krankenhäuser niemals erreicht hat.
Tja, und wenn wir dann gesehen haben, dass der Abgeordnete Markus Plenk, der ist übrigens parteilos, in Bayern eine Frage gestellt hat an den Bundesminister, an den Landesminister für diesen Bereich und hat dann gefragt, hält er denn die Texaner beispielsweise für dumm, dass sie diese Dinge eben halt nicht machen, diese gesamten Maßnahmen, und es ihnen dann doch gut geht? Und seine Reaktion hat sehr deutlich gezeigt, dass er dann sagte, er würde sich über die Dummheit von anderen eben halt kein Urteil erlauben wollen und hat es damit weggebügelt. Und das ist natürlich schon ein Eingeständnis natürlich seiner eigenen Insuffizienz, die Zusammenhänge zu beurteilen, und auf der anderen Seite natürlich auch ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die den ganzen Tag mit diesen Schnabelmasken durch die Gegend laufen müssen.
Ja, und hier vom Hauke Verlag ein weiterer Hammer, der aus dem Dokument aus dem Spahn-Ministerium stammt. Man muss sich halt nur mal die Mühe machen, das Ganze auszuarbeiten, was er für uns hier getan hat und natürlich auch für seine Veröffentlichungen. Im Jahr 2020 waren lediglich 1,3% der Bettenkapazität der Krankenhäuser mit Covid-Patienten belegt. 1,3%. Das ist die offizielle Zahl aus dem Gesundheitsministerium für das Pandemiejahr 2020. Und als ob die Zahl nicht schon gering genug wäre, wird in der Analyse auch darüber aufgeklärt, dass der eigentliche Belegungswert durch Corona noch viel kleiner war. Denn ein beträchtlicher Teil, nämlich 172.000 Patienten, hatten Covid-19 nur als Nebendiagnose. und lag wegen etwas ganz anderem im Krankenhaus. Und viele von ihnen waren, was Corona betraf, gänzlich symptomfrei, hatten aber ein positives Testergebnis. Darüber reden wir ja auch öfter. Völlig gesunde Menschen. Und er sagt, sämtliche Fakten, die das Spahn-Ministerium hier veröffentlicht, zeigen, dass die tägliche Panikmache, die gravierendsten Freiheitseinschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg und die nachhaltige Zerstörung von Millionen Existenzen nicht im geringsten durch Zahlen hinterlegt werden können. Im Gegenteil, wie kann es sein, dass im Pandemiejahr 2020 über 70.000 weniger Atemwegserkrankungen behandelt werden mussten als das Jahr zuvor?
Ja, aber da halten wir jetzt unseren Oberexperten und Spezialisten für alle Probleme in allen Lebenslagen, Herrn Lauterbach. Und der würde jetzt wahrscheinlich sagen an der Stelle, das ist ja der Erfolg, den man hier sehen kann. Nämlich, das spricht dafür, dass die Maßnahmen alle richtig wären. Sonst hätte sich die Bevölkerung in Deutschland längst halbiert.
Nein, das stimmt eben nicht, weil sämtliche Studien zeigen, ob du jetzt mit Schweden oder mit Texas oder mit Florida vergleichst, alle, die so gut wie keine Lockdown-Maßnahmen haben, wo die Menschen frei herumlaufen können, sind genauso betroffen wie welche, die unter Lockdown sind.
Das ist mir klar, aber das interessiert Herrn Lauterbach doch nicht.
Ach so, meintest du das. Ja, okay. Jetzt gucken wir noch mal nach Moskau, da meldet mit etwas zusammengepressten Lippen NTV, dass 2/3 der Russen keine Impfung haben wollen. Und die hätten auch gar keine Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Viele weigern sich, so schreiben sie, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Wir hatten das ja schon besprochen, weil Boris Reitschuster vieles berichtet hatte oder auch Thomas Röper von Medienspiegel. Und nach Angaben der Webseite Gogov, die Zahlen aus zahlreichen Medien zusammengetragen hat, haben landesweit erst 10,5 Millionen Russen beide Dosen eines Vakzins erhalten. Das Land hat 144 Millionen Einwohner und gibt keine offiziellen Daten zum Fortschritt der Impfkampagne heraus. Also das scheint denen da nicht zu gefallen. Bei NTV, ich würde eher sagen, das sind sehr selbstbestimmte Leute.
Ja, das kann man so sehen. Die lassen sich offenbar nicht einfach so hinter das Boxhorn jagen oder hinterherziehen wie die, ich sage mal, die Ochsen an der Kette. Das erinnert mich immer so ein bisschen danach, die der Meinung sind, jetzt muss es einfach so sein, weil die Obrigkeitshörigkeit das einfach vorgibt.
Ähnliche Informationen kommen aus Hongkong. Da gibt es wohl auch eine sehr große Impfskepsis, das meldet die FAZ. Und die Bevölkerung in dieser südchinesischen Sonderverwaltungsregion sitzt auf Hunderttausenden ungenutzten BioNTech-Impfstoffspritzen, keiner will sie. Und nach dem Verfallsdatum heißt es, können die nicht mehr benutzt werden, die müssen dann weggeschmissen werden. Und laut der AP, der Nachrichtenagentur, hat Hongkong 3,3 Millionen BioNTech-Dosen erhalten, von denen lediglich 1,2 verabreicht wurden. Und es gibt daneben auch nur wenige Neuinfektionen in Hongkong. Die Impfskepsis dort scheint besonders groß zu sein, heißt es hier, weil das Vertrauen in die Regierung nach den Massenprotesten von 2019 und aufgrund der zunehmend repressiven Politik Pekings, also der Kommunistischen Partei, eben gering geworden ist. Die Angst vor Nebenwirkungen sowie Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken haben zu der zögerlichen Haltung ebenso beigetragen wie eine kleine Zahl an Neuinfektionen, die eben eine unmittelbare Gefahr durch das Virus gering erscheinen lässt. Und noch eine Meldung von dem Millionärserbe Dimitros Giannakopoulos. Das ist ein griechischer Pharmaunternehmen, der ein Riesenimperium geerbt hat und der bekannt gegeben hat, dass er sich nicht impfen lassen will gegen Covid-19. Und er hat geäußert wörtlich, viele fragen mich, ob ich mich impfen gelassen habe und mit welchem Impfstoff. Nein, ich habe mich nicht impfen lassen und ich werde mich auch nicht impfen lassen. Nicht, weil ich Angst vor den Nebenwirkungen habe, sondern weil ich meine DNA nicht verfälschen will.
Klare Aussage, und das bestätigt tatsächlich das, was uns Professor Dr. Stefan Hockertz auch bestätigt hat.
So, Andreas, jetzt kommen wir noch zu deinem Zuträger. Es gibt Neuigkeiten zum Thema Vorsorge bzw. Versorgung in Deutschland und den deutschsprachigen Ländern. Was gibt's da?
Ja, wir möchten euch ja immer auf dem Laufenden halten, was momentan läuft, denn gerade die Notfallversorgung ist wichtig. Ich hatte darüber schon gesprochen, am 21.05. in einem Live-Test ist die neue Notfallversorgungsplattform RL4.x mit Spediteuren in allen Bundesländern durchgeführt worden. Es geht dabei um die Anforderungen im Rahmen einer Notversorgung mit Lebensmitteln, denn das ist ja nun das Entscheidende. In uns bekannten Gebieten, also wir kennen die Gebiete, ich will sie jetzt nicht alle nennen, weil wir hier natürlich auch viele Informanten haben, wurden auch intensive Simulationen gefahren bis hin zur direkten Belieferung der Supermärkte. Und diese neu entwickelte Notfallplattform lief tatsächlich rund. Also das ist erstmal eine gute Nachricht und wird jetzt sukzessive von allen Speditionen in Deutschland genutzt werden können. Vorerst allerdings für Lebensmittel. Aber Lebensmittel sind ja neben Medikamenten nun wirklich die wesentliche Grundlage, die wir brauchen. Eine stabile und zentrale Koordination der Lebensmittellogistik bis hin zu Supermärkten und Endverbrauchern sind einfach funktionsfähig. Und das ist wichtig. Auch die Notfallversorgung für abgeriegelte Regionen, die erwarten wir nämlich wieder, dass man natürlich nach der Bundestagswahl wieder mit Regionen, die man regelrecht abriegelt und so weiter, inklusive Einbeziehung von Notfalldepots, also das funktioniert. Eine zentrale Abstimmung über Schnittstellen, auch die ist richtig jetzt gelaufen und eingebaut in diese gesamten Programmierung, nämlich wo die Inzidenzen, der Impfstatus und auch der Covid-Index mit berücksichtigt wird. Dieser Corona-Index wird momentan noch ein bisschen geschoben, den bekommt man wohl politisch nicht durch, ist aber nach wie vor auch auf der Agenda drauf. Das ist wichtig, dass ihr das auch wisst. Ich hatte mal darüber gesprochen. Neben dieser Umsetzung dieser Plattform geht es aber jetzt mit sehr starker Kraft um die Vorbereitung für den Cyber Security Tag Anfang Juli. Da geht es ja um das Cyber-Polygon-Manöver. Wir haben darüber gesprochen, so wie es im Oktober 2019 ein Corona-Manöver gab, gibt es jetzt ein Cyber-Angriff-Manöver.
Und zwar vom WEF, von Klaus Schwab, der das ja auch mit angekündigt hat. Und wird das jetzt hier in diesem Zusammenhang von deinem Informationsgeber erwähnt, ja?
Richtig, richtig, so ist es. Und für den 2. Juli wird ein Vorabtest, ein Blackout geplant, in der versucht werden soll, ohne IT, ohne Strom, also nur noch händisch die Versorgung sicherzustellen der Menschen.
Also das heißt, was wir neulich berichtet haben mit Bleistift und Papier.
Genau. Und die Experten halten diese Situation allerdings für überhaupt nicht koordinierbar. Also da ist schon ein wirklich mangelndes Vertrauen. Und aber wir gehen mal durch. Die Prognose für die nächsten Monate, vielleicht mal aus Sicht der Experten, die in den Ministerien im Hintergrund arbeiten. Bedingt durch die Entspannung in den Nachbarländern hat sich die Situation an den Grenzen jetzt erst einmal extrem entspannt. Auch der Fahrermangel ist ganz gut im Griff. Die haben jetzt hohe Lohnanpassungen bekommen und sind jetzt wieder ganz gut motiviert. Im Bereich der Lebensmittel sind im Moment, also im Juni, Juli, wenig bis eher keine Ausfälle zu erwarten. Also eine gute Nachricht. Die Preissteigerung allerdings, vor allem im Bereich von Frischwaren, Kaffee, Obst, Gemüse, Weizen, Sojaprodukte, aber auch Fleisch- und Wurstwaren, die werden sich weiter beschleunigen. Und das ist nicht nur eine Frage der Inflation des Geldes, die natürlich wirklich im Raum steht, sondern natürlich auch ganz klar durch das reduzierte Warenangebot. Das ist ganz entscheidend, dass man das auch erkennt. Tiernahrung ist ein ganz wichtiger Impuls, der genannt wird von den Experten. Gruppen wird immer mehr zum Engpass, da die Vorprodukte wie Fleisch und Fischproduktion und so weiter im Lebensmittelbereich nicht mehr das gewohnte Volumen ausweist. Das ist also wirklich wichtig. EY, das ist ja Ernst & Young, also betonen oft, dass die Ministerien im Sommer Stabilität und Ruhe haben wollen. Also da sage ich ganz klar, vor der Wahl will man hier offenbar die Menschen beruhigen. Ich glaube, es geht momentan nur noch um die Wahl. Aber nach der Wahl könnte es extrem ernst werden. Also für unsere Zuhörer ist das jetzt die Gelegenheit, die Bevorratung weiter sicherzustellen. Es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Wenn man jetzt versucht, also in dieser Phase vor den großen Wahlen, die Versorgung wieder richtig gut dastehen zu lassen mit allen Mitteln und allen finanziellen Einsätzen, dann sollte man sie nutzen, eine Bevorratung weiterhin sicherzustellen. Also im September nach der Bundestagswahl rechnen die Experten mit neuen Abriegelungen und massiven Ausfällen. Das heißt, Fazit, es gibt keine Entwarnung, aber zumindest eine Entspannung für die nächsten Wochen. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiges, eine wichtige Aussage.
The Hammer and the Dance. Ja. Also genießt die Tage, dass ihr euch jetzt wirklich auch draußen viel aufhaltet und das Leben so genießt, wie es gerade alles hergibt. Übrigens, es gibt noch eine Meldung, dass zum Beispiel die Behörden mit Angriffen, Cyberattackenangriffen auf die Bundestagswahl rechnen. Also auch da wird das Bedenken immer größer oder die Bedenken, das meldet die FAZ, nämlich dass die Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass auch Desinformationskampagnen laufen werden und Cyberangriffe und die Bedrohung größer sei als je in der Vergangenheit vorher. Also auch dieses Thema wird einfach Cyber, Cyber, Cyber wird weiter vorangetrieben und in dem Sinne, gut, wer einen Bleistift hat oder vielleicht auch zwei und ein bisschen Papier. Ihr Lieben, bleibt gerade. Das Leben ist schön und es bleibt schön. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Verbindet euch mit dem Himmel. Bis später.
Krisen sind Herausforderungen. Alles Liebe auch von mir.